Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2 Reflexe, am Mikrofon ist Heini Vogler. Peter Rühmkopf, einer der bedeutendsten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart, ist gestern im Alter von 78 Jahren gestorben. Wir ändern jetzt das vorgesehene Programm. Wir wiederholen stattdessen ein Gespräch mit Peter Rühmkopf aus unserem Archiv. Der für seine virtuosen Wortspielereien bekannte Dichter, Essayist und Dramatiker wurde stets auch geschätzt als politischer Mahner mit wachem Blick für gesellschaftliche Missstände. Eines der letzten neuen Bücher des Büchner-Preisträgers war 2004 Tabu 2, Tagebücher 1971 bis 1972. Hardy Ruhrs sprach vor 4 Jahren mit Peter Rühmkopf über dieses Werk. Wir wiederholen nun dieses Gespräch aus unserer damaligen Sendung 52 beste Bücher.
Herr Rühmkopf, Sie haben jetzt neu herausgebracht Ihr Tagebuch 2, Tabu 2, und zwar über die Jahre 71 bis 72. Und Sie haben vor diesem Tagebuch 2 unter anderem auch ein Gedichtband herausgebracht mit dem Titel Wenn, aber, dann. Sie merken jetzt schon, Herr Rühmkopf, Sie werden zwar jetzt als Tagebuchschreiber bei uns zu Gast sein mit dem neuen Buch, aber Sie werden uns als Lyriker nicht ganz entkommen. Das mal vorweg. Wenn wir jetzt zurückblenden im Tagebuch in die Jahre 71 bis 72, da waren Sie ja ein Mann von gut 40 Jahren. Und wenn Sie sich jetzt selber vorstellen, wie Sie damals gewesen sind, wie würden Sie sich beschreiben? Was war das für ein junger Mann?
Ja, es war ein einerseits junger Mann, aber es war ein Mann, sagen wir mal in den besten Jahren, 41, 42 so, aber auf der Elendstour. Wenn ich diese Person mal beschreiben soll, so von außen, dann würde ich sagen, es war ein Individuum auf Stellungssuche. Er hatte keine Position in der Welt mehr, und dazu möchte ich auch noch was erklären, aber er hatte auch keine feste Anstellung. Das heißt, er war ökonomisch durchaus verelend und an den Rand der Gesellschaft geraten. Er konnte sich aber auch mit keiner der nach der großen APU-Illusion verbliebenen Gruppe identifizieren. Er hielt sich selbst für links, aber auf eine, sagen wir mal, melioristische Art. Ich war ein Verbesserer. Ich bin nie Revolutionär. Ich bin immer Verbesserer gewesen. Ich hatte einen politischen Lehrer, der hieß Kurt Hiller. Er ist heute kaum noch bekannt. Er gab die erste expressionistische Anthologie, den Kondor, heraus. Er war sonst Jurist und Staatsrechtler. Und von dem stammt ein Wort, das für mich lebensbegleitend gewesen ist. Ich bin kein Pessimist. Ich bin kein Optimist, ich bin Meliorist. Und ich war und blieb steady in der damaligen Zeit dieser Verbesserer, dieser Meliorist, wo die ganze Welt nur von Radikalinskis erfüllt war. Auf der einen Seite die große Luftblase, die große utopische Luftblase, es war ja eine Art von blauer Blumenform einer Luftblase. Der APU war zerplatzt und nun waren die ganzen Streusel, die nannten sich so und so. Ein Teil war in die Rest-DKP gegangen, alte Deutsche Kommunistische Partei umgenannte. Die anderen waren Syndikalisten, dann gab es KPDML. Also es gab Gruppen und Grüppchen und Clubs und Klüppchen, die sich wechselseitig bekämpften mit ihren unterschiedlichen Alleinvertretungsansprüchen. Nur eines konnten sie besonders nicht leiden. Die Melioristen, die passten ihnen nicht in den Kram. Und etwas anderes wollten sie nicht, sie wollten keine Patenonkel haben. Ihr gesamtes Spektrum hatten wir bereits in der Studentenzeitschrift konkret in den 50er Jahren vorbereitet, gab es also der ganze Fächer vom Antikolonialismus und der Ausbeutung und so weiter. Das hatten wir alles schon drauf gehabt. Nur etwas war unbekannt gewesen. Das war die Idee des Anti-Autoritären. Und das war für uns dann auch ein Virus oder ein Sprengmittel. Das anti-autoritäre Sprengmittel, der dann die Genossenschaften auch schließlich alle auseinandersprengte und zerstreuselte. Und eins von diesen herausgestreuselten, aus allen Gruppen herausgestreuselten Elementarteilchen war ich, für mich. Ein linker Einzelgänger, von denen es aber viele gab. Und die kannten sich auch untereinander und hielten Kontakt. Also man war nicht isoliert, aber man gehörte praktisch keiner Gruppierung an. Und deswegen sagte ich Positionssuche, denn wenn man politisch denkt, denkt man immer auch in Gruppierungen. Man möchte mehr sein, man möchte eine Gruppe sein und möchte auch Organe haben, über die man sich der Welt verständlich machen kann.
Jetzt haben Sie eigentlich zwei Sachen skizziert, Peter Rühmkopf. Das eine ist der Mann. Also ich habe vorher gesagt, der junge Mann, das ist natürlich relativ. Sie sind jetzt 75, Sie waren damals 41, deshalb vielleicht der junge Mann. Aber der, der am Anfang steht, der auch, und so kann man es im Tagebuch, im Tabu lesen, der auch immer materiell zu kämpfen hat, das ist die eine Seite. Also der Schriftsteller, der nicht genau weiß, wohin. Und das andere war oder wäre der politische Zeitgenosse, der auch nicht genau wusste, wohin, obwohl er genau wusste, was, nämlich meliorieren, verbessern. Wenn man mal bei dieser Zeitgenossenschaft, das war die Nach-Adenauer-Ära, wenn ich das mal grob so sagen kann, vielleicht auch daher dieser Bedarf nach antiautoritär Sprengkraft. Und diese Zeit, die ja vorher war, die 50er Jahre, diese goldenen Wirtschaftsjahre, wo die Bundesrepublik aufgebaut wurde, die wurde ja dann irgendwie ganz plötzlich ein bisschen obsolet. Ich kann mich noch gut erinnern, und davon lesen wir viel auch in diesem Tabu 2. Da gab es die APO, diese außerparlamentarische Opposition. Es gab die Kommunisten, es gab die Sozialisten, es gab die vielen gesellschaftskritischen Gruppen und es gab aber dann auch die Revolutionäre, die RAF, die RAF. Und von dieser Seite her gesehen war es doch eine Zeit, in der man sich eigentlich fast nicht außerhalb stellen konnte. Entweder war man dabei, eben Mitläufer, oder man war dann gar nicht dabei. Jetzt skizzieren Sie es so ein bisschen, als ob Sie dabei gewesen wären, aber doch nicht ganz dabei. Wie muss ich das verstehen?
Ja, es ist genau so. Ich hatte freier Autor sein wollen. Und ich hatte versucht, mein zweites Standbein auf der Bühne zu verankern. Mir schwebte so etwas vor wie politische Stücke auf eine populäre Art, aber auch auf eine etwas absurde Art. Ich schrieb ein Stück nach dem anderen und jede Bühne knackste unter mir ein. Keine Bühne wollte mich haben, und wenn dann Aufführungen waren, an denen ich lange gearbeitet hatte, dann kriegte ich am Schluss, weiß ich, 92,60 Mark oder so, während die Schauspieler, alle Staats- und Stadtschauspieler, hatten die ganze Zeit ihr Gehalt gehabt. Nur der arme Autor war das arme Selbstanbieterschwein, der dann mit 90 Mark auf der Strecke blieb. Aber dahin wollten wir ja gar nicht hinaus. Wir hatten nebenbei auch dann noch die Zeitschrift Konkret. Die hatte in diesen Jahren sogar eine ganz gute Auflage, und für die schrieb auch die ganze, sagen wir mal, freiheitliche Intelligenz, nicht nur der Bundesrepublik, sondern auch Europas. Wenn Sie, sagen wir mal, Cohn-Bendit oder Marcuse dazu rechnen und so, Habermas war vertreten, Haffner war da, Hochhuth schrieb bei uns. Die ganze Edelgarde veröffentlichte bei uns und konnte schreiben, was sie wollte, und das war unser Glück. Und dann vorne drauf hatten wir ja dann diese verachteten Nacktmädchen drauf. Aber die waren nicht nur Deckblätter, sondern die waren auch, ja, die waren Haftleim. Also es gab ja auch so alle möglichen anderen Hefte und Publikationen. Aber diese Mädchen haben das beflügelt. Es gab ja so berühmte Parolen wie Sex und Sozialismus. Klingt furchtbar, nicht? Weil unter Sex hört man gleich Vermarktung, aber es ging in den Zeiten um dieses eigenartige, schwer lösbare Gemisch der sexuellen Befreiung und einer neuen sozialistischen Gemeinschaft, was sich praktisch dann in verschiedenen Wohngemeinschaften und auch erotischen Gemischen und freie Liebe, das waren ja alles die großen Themen der Zeit, politische Themen und private Befreiungsthemen. Das war ein ganz seltsames Konglomerat damals. Nun, wohin wollten Sie mich haben? Lenken Sie mich mit einer Frage weiter.
Ja. Eigentlich wollte ich Sie ein bisschen genauer fragen, wie denn Ihre Position war gegenüber auch der RAF, der,
ja, passen Sie auf,
gegenüber der Gewalt.
Das, ja, es ist völlig recht. Ich verliere mich manchmal in so Gedanken und dann kehre ich wieder zurück auf den Boden dieses Tisches hier vor uns. Und dann brauche ich doch wieder eine Erinnerung. Nun ging der Bruch zwischen Melioristen und Radikalisten ja mitten durch unsere Zeitschrift. Klaus Röhl gab die Zeitschrift Konkret heraus. Und Konkret war damals eine verbreitete Zeitschrift, die hatte etwa 200.000 Auflage. Das war nicht klein und es wirkte mitten in die Intelligenz hinein. Auf der anderen Seite war seine Frau Ulrike Marie Meinhof. Und diese Ehe ging irgendwie auseinander, und zwar auf sehr privaten Gründen, weil der Röhl eine andere Geliebte hatte, die er heute noch hat. Also er kann durchaus treu sein, muss ich sagen. Und er hatte ja mit Ulrike auch zwei Kinder, ein Zwillingspärchen, die beiden Töchter, Regina und Bettina. Und dann hatte er eben diese Geliebte und der war er nun mal verfallen. Ich selbst konnte das nicht verstehen, weil sie nicht meinen, wie man sagt, es war sein, er sprach immer von seinem Anima-Typ, nicht? Das weiß man auch in der Schweiz. Was ist das? Ich glaube, Jung hat das auch gemacht.
Ja. Ja, der ja. Anima.
Nicht, mit dem Anima-Typ sprach immer, er war der Frau einfach verfallen und sowas gibt es nun mal. Und Ulrike war auf eine Art monogam und anhänglich an Klaus und ihm auch über die Kinder verbunden, dass diese Liebe in einen ungeheuren Hass, eine Ablehnung umschlug, so dass sie nicht nur sich von ihm trennte und nach Berlin emigrierte, sondern dass sie auch neue Genossenschaften suchten. Und das waren eben keine Mehljuristen mehr. Das waren keine Leute, die Kompromisse mit Nacktzeitungen machten. Nicht? Der Mehljurist ist der Kompromissler. Sondern das waren die Radikalen, die lieber dann zu Waffen griffen und mit anderen paramilitärischen und militärischen Mitteln. Und dann bildete sich eben diese Rote Armee-Fraktion, von der sie die eigentliche Kriegstrompete wurde sogar, nicht? Und weil dieser Bruch nun mitten bei uns hier durch unser Lager, durch unser Haus gegangen war, unsere Zeitung, war ich natürlich mit beiden Richtungen außerordentlich vertraut und ich habe auch, die Artikel liegen alle vor, die unzähligen Sympathisanten, die dem Militantenflügel anhingen, habe ich in beschwörender Prosa in einem Leitartikel habe ich sie angerufen, abzulassen von diesem selbstmörderischen, aber auch die Zivilgesellschaft gefährdenden Treiben. Nicht? Und ich habe sie alle bei Namen genannt, von Peter Schneider bis Wagenmacher und so weiter. Es war, als ob eine politische Paranoia über das Land verhängt worden war. Und die spielten mit revolutionären Ideen, die mit der tatsächlichen Realität einer nachher sozial-liberal regierten Landschaft überhaupt nichts mehr zu tun hatten. Die waren außer der Welt eigentlich.
Das können wir eben nachlesen in Ihrem Tabu-2-Tagebuch 1971 bis 72, Peter Rühmkopf. Von einer schwarzen Verfinsterung der Köpfe reden Sie da. Und eben, dass die katastrophalen Folgen für diese Zivilgesellschaft seien, dass Rechtsaußen und Linksaußen sozusagen die Form einer Bürgerkriegsführung da eingeübt wäre. Aber damals war ja das wahrscheinlich ein Prozess, da konnte man nicht so klar sehen. Denn jetzt im Nachhinein ist ja die Positionierung immer einfach für alle, da ist man immer klüger und weiß man, wie es war. Aber Sie waren ja damals auch mittendrin. Ich denke, das war ja nicht so einfach, sich abzutrennen und sich auf die antiautoritäre Melioristenseite zu begeben. Es waren ja fließende Übergänge. Aber die Tagebücher, die wir jetzt von Ihnen lesen, die sind ja nicht in dem Sinn authentisch, um das Wort jetzt mal zu brauchen, sondern das ist ja auch wieder eine Fiktion, anders geht ja Erinnerung nicht. Erinnerung ist ja immer auch etwas Zusammengesetztes und Sie haben ja auch mal beschrieben, wie Sie aus Tausenden von A4-Seiten dann am Schluss dieses Kondensat von ein paar hundert Buchseiten abgeben. Was ist denn jetzt eigentlich der Zustand von damals und was ist der Zustand von nachher? Wenn Sie sich so klar positionieren, ist das auch eine Folge der Zeit, der Verarbeitung, der Erinnerung? Oder nein, muss ich annehmen, es war damals schon so klar für Sie?
Ja, es sind natürlich Notate, die direkt am Spülsaum der Zeit geführt worden sind. Es ist auch ein gewisser Rapidduktus, den kann man nicht erzeugen. Es sind ja alle Namen, es sind ja die Daten immer genannt worden, dann und dann, das und das. Und ich hatte damals ja gerade meine sogenannten Memos geschrieben. Memoiren wollte ich nicht sagen, Lebenserinnerungen. ich weiß nicht, ob die 71 oder wann. Nein, die kamen ja parallel. Und da habe ich die ganze, ich schrieb an meinen Erinnerungen, um mich selbst wieder zusammenzufassen. Da war ich schon meiner Identität nicht mehr sicher. Und das Buch diente dazu, den roten Faden meines Lebens herauszupräparieren, ob der gebrochen war, ob diese Zündschnur völlig erloschen war. Endete dann doch noch in einer ganz positiven Ansicht, die hieß, so viel Marx wie heute ist noch niemals in den Köpfen von jungen Leuten gewesen. Ein linkes Licht im Tunnel, so endete das damals noch. Und während ich das Buch schrieb, habe ich die ganze Zeit bedauert, mich nicht auf Tagebücher beziehen zu können. Und während ich dann schrieb, so im letzten Drittel, habe ich neben den Erinnerungen begonnen, Tagebuch zu schreiben. Das heißt, dass ich das nicht nur nebenher betrieben habe, sondern wie mir auf der einen Seite die Memos eine eigenständige literarische Gattung schienen, erschienen mir auch während des Schreibens die Tagebuchnotizen wie eine Gattung unter sich. Und das lässt sich ja weit, weit zurückverfolgen in der Geschichte. Das Tagebuch ist ein eigenes Genre. Und es war schon bei der ersten Niederschrift ein gewisser schriftstellerischer Ehrgeiz, die Sache mal haltbar zu machen, nicht bloß so runterzukritzeln, sondern ihm schon eine gewisse literarische Form mit auf den Weg zu geben. Das ganze Tabu hier ist ja von dem Gram, von dem Jammer durchsetzt. Ich kann keine Romane schreiben. Aber dieses Unvermögen versucht sich dann im Tagebuchschreiben irgendwie ein Kompensat, eine Kompensierung zu finden und sagt, ja, Tagebuchschreiben, das kann ich, das macht mir sogar Spaß, dieses auch abzufassen, das ist literarisch, das war nicht die letzte Fassung. Es war auch viel zu viel drin. Man schreibt zuallererst, schreibt man zu viel und auch zu viel Wiederholungen. Und als ich es später dann insgesamt abschrieb, bin ich nochmal mit so einem Magnetstift drüber gegangen, zum geriebenen Glasstab, dass er so die Fusselchen anzieht und sie zusammenbündelt, oder mit Bernsteinstabe. Ja, das macht man, kann man ja auch, dass die Fusselchen so ein bisschen aus ihrer Fusseligkeit und Zerstreutheit, und dass es etwas dann doch so eine durchgehende Form kriegte. Dabei sind mir sogar nachher bei der letzten Abschrift noch ein paar Fehler unterlaufen. Ich will ihn einen typischen nennen. Ich habe gesagt, wenn ich es abschreibe, wenn ich mich geirrt habe, man darf nichts an den Ansichten ändern. Das ist Lügen. Aber man kann vielleicht irgendetwas ergänzen, was einem im Moment nicht eingefallen ist. Nur will ich einen Punkt nehmen. Da steht einfach nur, ich sprang in meinen Fiat Ritmo. Ich habe immer Fiat. Erst hatte ich den kleinen Topolin und dann hatte ich noch so einen kleinen. Und dann stand im Tagebuch, ich sprang in meinen Fiat. Ich dachte, das Kind muss doch einen Namen haben. Was habe ich denn dann? Dann habe ich den Ritmo. Und aus rhythmischen Gründen, ich sprang in meinen Fiat Ritmo, aus rhythmischen Gründen, steht dann da, um hinterher mich belehren zu lassen. 79 erst kam der auf den Markt. So, was ist dann passiert? Aber ich erzähle es so freimütig, wie ich es Ihnen jetzt erzähle.
Eine andere Ebene, auf die ich jetzt unser Gespräch bringen will, Peter Rümkopf, die auch mit Antiautoritär, mit sich befreien, mit weg vom Mief zu tun hatte, ist natürlich die, Sie haben auch das Stichwort schon mal gebracht in unserem Gespräch, der sexuellen Befreiung in Anführungszeichen. Das war die Zeit der Schulmädchenreports. Herr Kolle hat die Kinos gefüllt mit seinen Filmen, Aufklärung, sexuelle Freiheit und so weiter. Wir haben ja zu Recht, glaube ich, jetzt sehr lange auch über diese politische Seite dieser Zeit geredet, die einen Teil Ihres Tagebuchs ausmacht. Ich möchte aber auf eine ganz andere Seite zu reden kommen, wo wir Sie als Schriftsteller, als Erzähler auch in diesem Tagebuch kennenlernen. Es gibt nebst all diesen Notaten, Reflexionen, Distanzierungen und auch nebst all diesen ideologischen Reflexionen in diesem Tagebuch gibt es eine Geschichte, die wie ein roter Faden durchs Ganze hindurchgeht, und die hat eben mit dieser sexuellen Befreiung, so habe ich es gelesen, zu tun, nämlich dieser Ich-Erzähler, der Autor des Tagebuchs, sein Freund Erich, die gehen zwei jungen Damen nach, ja, für die sie Nachhilfeunterricht geben sollten. Und vielleicht können wir uns jetzt mal den Erzähler Peter Rümkopf anhören, indem Sie uns vielleicht eine Passage aus diesem Erzählstrang vorlesen, und damit wir sehen, dass dieses Tagebuch noch ganz andere Seiten eben Ihre Seiten, Peter Rühmkopf, zu Gehör bringt.
Ja, das hat diese ganz starke private Linie. Und es ist eigentlich so eine Zwei-Männer-Geschichte. Der Freund war, das ist ein Verdrucker hier, der war 10 Jahre älter als ich, nicht 20 Jahre als ich. Der war so 52 und so. Und es ist so eine richtige Zwei-Männer-Geschichte. Heute würde man ein Wort sagen, das es damals noch nicht gab, Midlife-Crisis. Dass man so in der Mitte des Lebens nochmal loslegt und denkt, sich da irgendwie verjüngen zu können. Und dann schleppte er eines Tages 2 Nachhilfeschülerinnen an, die uns gut gefielen. Und es war natürlich ein ungeheurer Altersunterschied. Und auf der einen Seite lebten wir beide, wir waren richtig treue Etagenhunde in unseren gefestigten Familien, an denen wir hingen. Wir beide waren richtige Familienkerle, aber hatten trotzdem große Lust auszubrechen. Es ist dieses alte Widerspruchspaar, das der Psychoanalytiker Balint mal auf den Nenner gebracht hat. Jetzt kommen 2 Fremdwörter, aber ich erkläre sie sofort. Ognophile und Philobaten. Nesthocker und Nestflüchter. Und wir waren beides. Wir wollten aus dem Nest flüchten, aber wir wollen doch wieder in das Nest zurück.
Also wenn ich Sie bitten darf, Peter Rühmkopf, um seine Passage aus dieser Geschichte, dieser beiden Nesthocker, die aber ein bisschen ausbrechen möchten, mal vorzulesen.
Weiter zu Ahlecke, die mir letzten Vorweihnachtsbesuch abverlangt hatte. Erzählte von einer Collage, die sie für den Zeichenunterricht entworfen habe. Lastwagen voller auf Flaschen abgefüllter Embryos auf der Fahrt durch ein weit geöffnetes Kasernenhoftor. Junger Mann, den sie vor mir gekannt hatte, hatte Berufssoldat werden wollen, was ihm aber von Vater Maibohm ausgeredet worden war. Finstere Träume und Ideen, auf die ich mich eingelassen habe. Mir in aufgeregter Munterkeit wie literarische Erfindungen präsentiert. Wenig Verständnis dagegen für meine eigenen Produktionen, nebst Begleitproblemen. Hatte ihr erste Auflage meines Buches »Irdisches Vergnügen« in G mit Widmung und Selbstporträtelchen zugeschickt, aber es fehlt, siehe unsere Landpartie vom Juli des Jahres, an den schlichtesten Sach- und Vokabelkenntnissen. Sentimentalisch. Nie gehört, weil Schiller nicht mehr auf dem Stundenplan steht. Einfacher Nachhilfefall. Was sind Schotten? Mensch, frag bei Papa nach und lass dir mal das Schiff erklären. Was soll spätes Haus? Kennt die Anredefloskel, na du altes Haus nicht? Und da ist der Witz natürlich schon auf dem Vorweg verschmissen. Ausschlappen. Na, was macht denn das Kätzchen, wenn es seine Futterschüssel ausschlappt? Die Schuppen auf dem Kopf gezählt, Lutherbibel nicht mehr vorauszusetzen, und insofern der Herr, der die Haare auf deinem Haupt gezählt hat, ein ihr bisher noch von keinem Lehrer vorgestellter Herr Anonymus. Hatte ja immer geglaubt, aus allgemein verfüglichen Wörterkübeln zu schöpfen, Volkslied, Bibel, Abzählreimen, Hausmärchen, Kinderversen, Proverbs und Sayings, möglicherweise Gesangbüchern, und merkte plötzlich, nicht ohne gewisses Erschrecken, dass selbst schlichtere Anspielungen kaum noch mit einem öffentlichen Resonanzboden rechnen können. Ergo, auch meine eigenen Hervorbringungen bereits im Deutschen eines Übersetzers bedürftig. Gemeinsam mit S und U-Bahn zur Fontana di Trevi, Wandsbek, ihrem Eierstich zuliebe an Stracciatella und Insalata Mista gedacht. Der italienische Wirt, der die Gäste von oben herab wie Gastarbeiter behandelt. Seltsamer Masochismus einer Nobelklientel, die sich solche Abfertigungen offenbar klaglos gefallen lässt und die eigene Duckmäuserposition noch als fremdenfreundlichen Gestus genießt. Auch das bis zu den Speiseräumen durchdringende Gebrüll im Küchenbereich für mich nicht gerade appetitanregend und allenfalls im Hinblick auf einen gewissen Anscheißjargon in meinem Stück Lombard interessant. Dialoge à la casa, Anpfiffe hier und verhärmtes Geseufze dort. Auch von Ahlecke als reichlich unangenehm vermerkt und sofort von dem Wunsch begleitet, dem Padrone mal ein emanzipiertes Geschlechterverhalten vorzuführen. Wollte statt meiner zahlen, was ich aber nicht zuließ, weil ich befürchtete, sie würde die Trinkgeldfrage nicht meistern. Abends zu Haus das Gefühl, dem jungen Ding vielleicht doch nicht ganz angemessen mit prekären Wissensfragen auf die Pelle gerückt zu sein. Ihre Antwort so rührend wie entwaffnend. Ich kann nicht beides, jung sein und das kennen. In 10, 5 Minuten gleich kleines Capriccio aufs Papier gezaubert. Manchmal hörst du mich große Namen nennen, dir Unbekannte, doch die Antwort macht mich schwach. Ich kann nicht beides, jung sein und das kennen, und gern sieht man der Unschuld ihre Blöße nach.
Das ist wirklich eine sehr schöne Pointe. Herzlichen Dank, Peter Rümkopf, weil wir jetzt hier nebst dem Tagebuchschreiber, der sich selbst ironisch kommentiert, uns zum Vergnügen auch den Lyriker noch ein bisschen eingefangen finden in diesem schönen Schlussstück, das Sie vorgelesen haben. Es gibt ja viele solche, Sie nennen es, glaube ich, Anwehungen in diesem Tabu. Einmal sagen Sie sogar an einem anderen Ort, Sie seien nur wirklich Sie selber im Gedicht, in der Lyrik. Ich möchte mal ganz kurz jetzt diesen Exkurs machen zur Lyrik, denn Sie sind allen Ihren Leserinnen und Lesern auch und vor allem als Lyriker bekannt. Und der Band Vorletzte Gedichte, wie Sie es konkret genannt haben, Wenn aber dann, der vor kurzem auch herausgekommen ist und noch zu haben ist, zeigt nochmals Ihre Möglichkeiten als Lyriker, wenngleich aber auch jetzt ein bisschen verschattet. Es gibt unter anderem ein Gedicht, das zum Thema hat Altern als Problem für Künstler. Und ich meine, auch Gottfried Benn habe mal sogar einen Aufsatz unter dem genau gleichen Titel geschrieben, Altern als Problem für Künstler. Benn ist ja auch einer ihrer ganz hochverehrten, neben vielen anderen. Aber wenn ich mal auf dieses Thema zu reden kommen darf, ja. Altern als Problem für Künstler.
Das ist eine Anspielung. Das ist eine Anspielung auf den Benn-Aufsatz Altern als Problem für Künstler. Und das hat auch ein gewisses Resümee am Schluss, dass man im Alter eigentlich lockerer wird, nicht? Kann sein, dass die Farbe nicht mehr so dick ausgeschmiert wird, aber man kann besser aquarellieren, es geht einem leichter von der Hand. Ich lese Ihnen das Gedicht gern vor, wenn Sie wollen. Es ist gar nicht so verschattet und geht gar nicht so lebensunlustig aus. Reichen Sie mir das doch mal rüber.
Machen wir gerne, ja.
Altern als Problem für Künstler. So alte Dichter, Gott erbarm. Auch alternde Komposer. Die einen werden täglich harm, die anderen umstandsloser. Die einen sehe ich inhaltsleer, sich selbst den Rücken kehren. In denen mag man nicht mal mehr die grauen Haare ehren. Fast bis zur Nichtvorhandenheit, im Strich zurückgenommen, sehe ich die andern mit der Zeit erkaltend erst im Kommen. Die goldene Stutzuhr unter Glas zählt ehern gleiche Stunden, doch scheinen Wahn und Vanitas zweierlei weiß verbunden. Ich selbst geb mich so elitär, wie ich halt reduziert bin, und tanz auf keiner Hochzeit mehr, wo ich nicht amüsiert bin. Trage mein Irrlicht durch die Welt in einer Stalllaterne und sag, je älter, umso seltsamer erglühen die Sterne.
Das war der deutsche Dichter Peter Rümkopf in einem Gespräch mit Hardy Ruhrs aus dem Jahr 2004. Büchner-Preisträger Rümkopf ist gestern im Alter von 78 Jahren gestorben. Die heute ausgefallene Sendung über Tim Kramers erste Saison als Schauspieldirektor in St. Gallen verschieben wir auf einen späteren Zeitpunkt. Auf Wiederhören, sagt Heini Vogler.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.